Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tagesanbruch, die Diskussion, dem Podcast von T-Online. Mitten in einer Woche, die politisch brisanter kaum sein könnte. Die CDU und die SPD haben ihren Koalitionsvertrag vorgestellt und wollen damit die Weichen für die kommenden 4 Jahre setzen. Die SPD kann mit 7 Ministerien, die sie bekommen, eigentlich sehr glücklich sein. Entweder haben sie gut verhandelt oder eben der kommende Kanzler Friedrich Merz sehr schlecht. Während in Berlin also die großen Regierungspläne geschmiedet werden, lohnt sich auch ein Blick auf die Opposition. In diesem Fall die Linke, die sicherlich weniger zufrieden ist mit dem, was da in Berlin vorgestellt wurde. Bei uns zu Gast ist heute Heidi Reichenegg, eine der bekanntesten Stimmen dieser Partei, Spitzenkandidatin bei der vergangenen Bundestagswahl und Social-Media-Star, die mit TikTok-Videos und klarer Haltung vor allen Dingen viele junge Menschen erreicht hat. Wie blickt sie auf den neuen Koalitionsvertrag? Wie steht es um die Zukunft der Linken? Und was bleibt vom politischen Hype um ihre Person? Wir sprechen mit ihr über Hoffnung, Frust und die Frage, wie viel linke Opposition in diesem neuen politischen Klima nötig ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Carsten Janz. Ich arbeite als Investigativreporter beim Nachrichtenportal T-Online und ich bin heute Ihr Host, aber nicht alleine.
Ich bin Annika Leister, politische Reporterin im Hauptstadtbüro von T-Online, dort auch für Die Linke zuständig.
Verantwortung für Deutschland, das steht über dem Koalitionsvertrag der Union und der SPD. Größer geht es kaum. Vor der Wahl hatte Friedrich Merz eine Politikwende versprochen. Alles, zumindest vieles, müsse anders gemacht werden. Die Union und die SPD sind von ihrem Werk überzeugt. Doch was steht eigentlich in diesem Koalitionsvertrag und ist das wirklich so toll? Zu Gast zu diesem Thema heute Heidi Reichenegg, beziehungsweise sind wir eigentlich bei Ihnen zu Gast. Moin, Frau Reichenegg.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Frau Reichenegg, weil es das große Thema jetzt diese Woche ist, der Koalitionsvertrag. Sie haben gestern schon ein Selfie geteilt zusammen mit Ines Schwertner, wo Sie den Titel des Koalitionsvertrags geändert haben. Nicht Verantwortung für Deutschland, sondern verantwortungslos für Deutschland. Können Sie einmal erklären, wo Sie die größten Leer- oder Problemstellen im Koalitionsvertrag sehen? Vielleicht die 3 Hauptpunkte. Und wo Sie genau angreifen wollen in der kommenden Legislatur?
Ja, also für uns ist das verantwortungslos, weil die zukünftige Koalition die zentralen sozialen Fragen unserer Zeit nicht adressiert. Es ist eine Koalition der Ratlosigkeit, der Ignoranz. Und das kann ich exemplarisch zeigen am Thema Wohnen und Mieten. Das ist ja ein Thema, das wir auch im Wahlkampf sehr stark gemacht haben. Und wir finden dazu im Koalitionsvertrag nichts, was der aktuellen Situation wirklich gerecht wird. Wir stehen ja jetzt in einem Land, wo immer mehr Menschen sich die Miete nicht leisten können, am Ende des Monats überlegen müssen, zahlen sie Miete, heizen sie die Wohnung, die sie sich gerade noch leisten können, oder stellen sie Essen auf den Tisch. Und wenn das Einzige, was die Koalition da bietet, die Verlängerung der Mietpreisbremse um 4 statt 2 Jahre ist, dann finde ich das wirklich lächerlich. Denn mit der Mietpreisbremse sind wir ja in diese Situation gekommen. Was wir brauchen würden, wäre ein Mietendeckel, der Mieten einfriert und mit dem man Mieten auch absenken kann. Das wäre wirklich mal ein klares Zeichen. Und natürlich Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Da wird jetzt einiges versprochen, es wird auch von einem Turbo geredet, aber wenn man das wirklich gewollt hätte, hätte man es zum Beispiel in dem Infrastrukturpaket schon festhalten können. Jetzt sind das für mich nur hohle Phrasen, denn vor allen Dingen Friedrich Merz sagt ja immer wieder, wir müssen konsolidieren, wir müssen sparen. Also sind wir als Linke davon überzeugt, aus diesen schönen Worten wird am Ende nichts erwachsen, weil das Argument wieder sein wird, wir haben ja kein Geld.
Das Bauministerium soll bleiben, das die Ampel ja 2021 wieder eingeführt hat. Was bedeutet das für Sie? Ist das nicht auch ein Zeichen?
Naja, dieses Bauministerium hat ja in den letzten 3,5 Jahren auch nicht wirklich den großen Wurf geleistet. Im Gegenteil, beispielsweise geht es ja auch um das Thema Mietwucher. Da steht jetzt im Koalitionsvertrag, dass eine Kommission aus Expertinnen und Experten sich das anschauen soll, wie man diesen Paragraphen schärfen kann. Das ist ja auch ein Anliegen von uns und nicht nur von uns, sondern auch vom Bundesrat. Da hat ja Bayern, ja, Markus Söder war ja bei dieser Pressekonferenz auch, einen Antrag eingebracht, der schon wirklich fertig vorliegt, wie man diesen Mietwucherparagraphen verbessern kann. Also dass Menschen, die viel zu überhöhte Mieten zahlen, dagegen vorgehen können und diese Miete zurückbekommen. Also es ist alles schon auf dem Tisch. Warum wird es nicht umgesetzt? Warum wird es wieder in eine Kommission verschoben, damit man es am Ende dann still und heimlich beerdigen kann?
Anderes Thema, Steuern. Eines auch Ihrer Kernthemen, unter anderem Reichenbesteuerung und so weiter. Ist es nicht frustrierend, wenn man aus der Opposition vor allen Dingen nur kritisieren kann und eigentlich nicht so richtig gestalten dann in dem Punkt?
Ja, aber genau das machen wir ja. Also nicht nur beim Thema Mieten und Wohnen. Wir haben ja einen Mietwucherrechner von unserer Gruppe beziehungsweise jetzt Fraktion, der Menschen in verschiedenen Städten in Deutschland hilft, eben genau an ihre Rechte heranzukommen, jetzt auch Miete zurückgezahlt zu bekommen beziehungsweise nicht mehr überhöhte Mieten zu zahlen. Wir haben einen Heizkostenrechner von der Partei und wir haben natürlich auch Konzepte für eine Umverteilung. Das heißt, für ein Steuersystem, das niedrige und mittlere Einkommen entlastet und diese pervers hohen Einkommen und Vermögen vor allen Dingen belastet, damit wir Investitionen ermöglichen können in Bildung, Gesundheit, Klimaschutz.
Ja, das haben Sie auch im Wahlkampf immer schon gesagt.
Die Rechner kennen
wir dann quasi schon gut von Ihren Erzählungen. Aber im Endeffekt ist es ja jetzt nicht, das ist ein Mittel sozusagen außerhalb der parlamentarischen Gepflogenheit, kann man sagen, aber im Bundestag zu gestalten, dann eben auch Gesetze durchzubringen und so weiter. Da gucken Sie ja eher zu.
Naja, so ist nun mal das Konzept in Deutschland mit Regierung und Opposition. Aber genau deswegen sind ja solche Initiativen so wichtig. Und das unterscheidet uns ja auch von anderen Parteien. Und ich möchte das einfach in jeder Sendung und in jedem Interview sagen, damit es mehr Leute mitbekommen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Das ist ja auch eine Chance, die ich als Fraktionsvorsitzende, die ich ja jetzt kommissarisch bin, habe, dass ich genau diese Reichweite habe, die ich dann dafür nutze. Natürlich bringen wir auch eigene Initiativen ein für den Mietendeckel, für Mietwucher, für eine Vermögensabgabe. Also all das liefern wir ja. Und dann muss die Koalition bitte erklären, warum das alles nicht möglich ist.
Sie hätten ja eine Möglichkeit zu gestalten im Bundestag oder eine Möglichkeit zu verhindern, blockieren auf jeden Fall Sachen, die Sie nicht wollen. Sie haben zusammen mit der AfD mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag. Sie haben damit eine Sperrminorität. Sie könnten wichtige Gesetzesvorhaben blockieren. Sie könnten Bundestagssitzungen einberufen. Sie könnten Verfassungsrichter verhindern, wenn Sie wollen würden. Sie schließen eine Zusammenarbeit mit der AfD rigoros aus, aber können Sie wirklich mit Blick auf diese anstehende Legislatur ausschließen, dass Sie je gemeinsam mit der AfD diese Sperrminorität ziehen werden?
Was wir erwarten ist, dass mit uns auf Augenhöhe verhandelt wird, dass alle anderen demokratischen Parteien bzw. Fraktionen ganz klar sagen, wenn eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, dann reden wir natürlich mit der Linken, weil wir ja auch bereit sind, mit denen zu verhandeln. Wir hätten ja beispielsweise auch eine Reform der Schuldenbremse mit verhandelt, aber es gab ja keine Gesprächskanäle. Also ich erwarte vor allen Dingen auch von einer Union, dass sie endlich begreifen, dass diese ganze Hufeisentheorie, mit der sie immer wieder um die Ecke kommen, einfach fatal ist, natürlich vollkommen aus der Luft gegriffen und falsch und ihnen vor allen Dingen nichts bringt. Also das ist das, was wir jetzt auch erwarten und womit man dann auch gemeinsame Mehrheiten entwickeln kann, vollkommen klar.
Darf ich da nachfragen, wenn mit Ihnen nicht auf Augenhöhe verhandelt wird, würden Sie dann die Sperrminorität ziehen, mit der AfD eventuell?
Wir machen mit der AfD überhaupt nichts zusammen. So, also das ist mal der ganz zentrale Punkt. Wir werden natürlich Initiativen der Bundesregierung prüfen und dann auch entsprechend agieren. Also entweder zustimmen oder ablehnen oder uns enthalten. Aber die Chance, dass wir etwas zustimmen, ist natürlich höher, wenn man mit uns spricht und wir auch eigene Punkte reinverhandeln können. Also das ist genau die Situation, vor der die Koalition steht. Und da muss ich auch ganz klar sagen, liegt der Ball eben auch nicht bei uns, sondern bei Union und SPD.
Ich muss noch einmal nachfragen, weil wir ja diese Situation jetzt schon ganz konkret hatten, als es um März-Schuldenpaket ging. Da waren AfD und Linke dagegen, beide, haben beide sogar auch geklagt darauf, dass der Bundestag früher einberufen wird und eine Sitzung stattfinden soll mit den neuen Mehrheiten, wo eine Sperrminorität möglich gewesen wäre. Hätte das geklappt, wir reden gerade hypothetisch, aber hätte das geklappt, wie hätten Sie dann abgestimmt?
Naja, hätte das geklappt und der neue Bundestag wäre einberufen worden, dann wäre ja nur die Option noch da gewesen, dass man die Schuldenbremse mit uns gemeinsam reformiert. Und dann wäre der Druck auf Union und SPD da gewesen, mit uns zu reden. Und das war ja unser Ziel und dazu sind wir bereit. Also dann hätten wir gemeinsam mit diesen Parteien und natürlich auch mit den Grünen verhandelt, dass es eine Reform der Schuldenbremse gibt. Und das ist ja unser Entgegenkommen. Wir wollen sie ja abschaffen, aber wir sind bereit, mit einer Reform, also an einer Reform mitzuarbeiten, damit es Spielräume im Haushalt für alle Bereiche gibt und eben nicht nur für Aufrüstung. Also Friedrich Merz sagt, whatever it takes, wenn es um Hochrüstung, Militarisierung und diese ominöse Zeitenwende geht, aber wenn es um soziale Fragen geht, die Spaltung dieser Gesellschaft endlich aufzuhalten, die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen, da ist auf einmal wieder kein Geld da und vor allem auch kein politischer Wille. Und das ist unsere große Kritik.
Wir bleiben beim Schuldenpaket. Sie haben das ja hart kritisiert, das Paket, was im Bundestag beschlossen wurde. Trotzdem haben die Landesregierungen in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen dem Paket im Bundesrat zugestimmt. Und in diesen Landesregierungen sitzt ja auch die Linke. Verliert Ihre Partei hier nicht gerade an Glaubwürdigkeit?
Naja, das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass Bundes- und Landesverbände unterschiedlich abstimmen. Also ich meine gar nicht nur in meiner Partei, sondern in allen Parteien. Es gibt natürlich unterschiedliche Interessenslagen. Trotzdem bin ich nicht zufrieden mit diesem Abstimmverhalten. Es gab auch sehr viele Gespräche. Ich verstehe aber, dass die Länder ganz klar sagen, wir werden hier erpresst und unter Druck gesetzt, weil die Haushalte der Länder sind komplett überzeichnet. Es drohen wirklich massive Kürzungen, gerade im sozialen Bereich, bei verschiedenen wichtigen Angeboten, für die sich natürlich eine Linke immer einsetzt. Und das Geld, was versprochen wird über das Investitionsprogramm und über die leichte Lockerung der Schuldenbremse für die Länder, ist natürlich unfassbar wichtig, um da auch konkrete Projekte voranzutreiben. Dennoch, finde ich, hätte man sich dagegen stemmen müssen, denn es wurde ja nicht mit uns verhandelt. Und ich finde, mit diesem Argument hätte man auch sagen können, nein, wir gehen da nicht mit. Ich habe aber natürlich Verständnis dafür, dass Länder sagen, wir haben hier überhaupt keine Wahl mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht noch mehr Sozialabbau gibt. Also müssen wir dieses Geld wohl oder übel mitnehmen.
Man könnte natürlich die provokante Frage stellen, müsste man nicht die Landesverbände dann einfach, sag ich mal, ausschließen? Aber das ist natürlich sehr unrealistisch.
Also wir sind keine Sekte, wir sind eine Partei. Ja, also da gibt es schon noch unterschiedliche Interessenslagen und das ist mir schon sehr, sehr wichtig.
Genau, aber ist das dann diese Realpolitik, dieses, naja, also auf der einen Seite kann man natürlich große Forderungen stellen, auf der anderen Seite gibt es dann auch diese, wenn man in Regierungsverantwortung ist, wie in den Landesverbänden, dann natürlich diese Zwänge.
Also das. Ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Also wir regieren ja jetzt in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben zuvor auch in Berlin regiert. Wir haben in Thüringen den Ministerpräsidenten gestellt, der eine unfassbar gute Politik gemacht hat. Natürlich ist es klar, dass man realpolitisch agieren muss. Also es ist auch klar, wenn man eine Koalition verhandelt, dass man nicht 100% seiner Forderungen durchbekommt. Das ist ja nun mal das Wesen der Politik. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, es gibt auch unterschiedliche Vorstellungen, wie gesagt, auf Bundes- und Landesebene und die Länder, ich sag's nochmal, die werden seit Jahrzehnten ausgeblutet. Vor allen Dingen auch die Kommunen, die bekommen immer mehr Aufgaben, aber immer weniger finanzielle Mittel. Wie sollen die denn die Kitas noch aufrechterhalten? Wie sollen die denn die Schulen überhaupt sanieren? Wie sollen die denn dafür sorgen, dass es Sportplätze, dass es Schwimmhallen gibt, wenn kein Geld kommt? Natürlich sagen die dann, okay, wenn wir sonst keine andere Wahl haben, dann gehen wir da halt mit. Wie gesagt, ich bin nicht begeistert von dieser Abstimmung, aber das ist für mich jetzt kein Sündenfall. Und vor allen Dingen werde ich bestimmt keine Landesverbände ausschließen.
Ja, das ist jetzt eine finanzielle Argumentation, die man nachvollziehen kann, dass die Länder diese Gelder brauchen, dass sie ausgeblutet werden, sagen sie. Es gibt ja aber auch dann inhaltliche Fragen. Also zum Beispiel haben diese Landesverbände, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, auch die Bezahlkarte für Geflüchtete zugestimmt, die sie ja eigentlich als Partei auch ablehnen. Was spielt das dann für eine Rolle? Ist das nicht auch noch problematisch oder wie bewerten Sie das?
Ja, natürlich lehne ich diese Bezahlkarte ab. Die gibt es jetzt zum Beispiel bei mir in Niedersachsen auch. In Osnabrück, wo ich ja wohne, wird gerade auch alles dafür getan, auch von der Linken, dass es beispielsweise Tauschmöglichkeiten gibt. Also es gibt ja Mittel und Wege auch des Widerstandes, sage ich mal, gegen solche Initiativen. Und genau das ist es, wofür die Linke auch steht. Wenn wir mit sowas konfrontiert werden, dann finden wir vor Ort Wege und Mittel, da für die Menschen eine bessere Situation zu erreichen, indem man eben zum Beispiel sagt, hey, wir nehmen diese Karte, wir geben euch das Bargeld, wir nutzen das für unsere Einkäufe, aber ihr seid frei in euren Entscheidungen. Und das sind auch so Prozesse, die ich wichtig finde. Und die wir natürlich auch unterstützen.
In dem Fall aber trotzdem dann mitgestimmt.
Ich habe ja schon gesagt, ich kritisiere dieses Abstimmverhalten. Aber ich weiß auch, dass die Länder natürlich genauso wie wir hier im Bund immer verschiedene Interessen abwägen müssen. Und sie sind dann am Ende zu der Entscheidung gekommen, was ich nicht gut finde, aber was ich zu akzeptieren habe und was wir auch gemeinsam natürlich aufarbeiten müssen, wie man zukünftig anders agieren kann. Je stärker eine Linke wird, desto weniger kann man sich ja erpressbar machen. Das ist ja der zentrale Punkt. Also es ist eher ein Auftrag für uns, nochmal besser zu werden, damit wir nicht wieder in solche Situationen kommen, dass man uns vor die Wahl stellen kann.
Stichwort besser werden. Sie sind ja im Wahlkampf explodiert. Ja? Also es wurde lange darüber diskutiert, schafft die Linke es überhaupt noch rein in den Bundestag? Scheitert sie an der 5%-Hürde? Jetzt sind sie eingezogen mit 9%. Statt 28 Abgeordnete, knapp 30 Abgeordnete, werden sie jetzt über 60 reinbringen in den Bundestag. Das ist eine enorme Steigerung. Und gelungen ist ihnen das unter anderem auch vor allen Dingen mit der Aktivierung von sehr jungen Wählern, von einem sehr weiblichen Publikum auch von vielen Wählern in den Städten, also urbanes Publikum, junge Frauen. Was bedeutet das für Ihre Partei, für Ihre Fraktion in der Zukunft? Ist die alte Linke damit Geschichte?
Nein, zum Glück nicht. Das wäre ja ganz furchtbar, aber erstmal bin ich unfassbar dankbar, dass so viele junge Menschen uns ihr Vertrauen geschenkt haben, weil gerade junge Menschen an vielen Stellen sagen, wir werden nicht wahrgenommen und unsere Interessen werden nicht gehört, nicht umgesetzt. Und dass die dann sagen, hey, aber der Linken trauen wir zu, sich für uns einzusetzen, das ist für mich wirklich ein unfassbar toller Vertrauensbeweis, für den ich dankbar bin und dem ich ja auch folgen will. Und auch, dass gerade junge Frauen uns wählen, die ja oft in der Politik wenig repräsentiert werden, ist für mich ein starkes Zeichen. Aber natürlich ist es jetzt unser Auftrag als Linke, und Sie haben hier recht, wir lagen am Boden, also da müssen wir gar nicht drum herum reden. Ja, es war jetzt erstmal unser Auftrag, überhaupt wieder im Bundestag zu sein, und da haben wir uns natürlich fokussiert, und da mussten wir natürlich auch stark in den Städten agieren, weil wir da einfach noch starke Kreisverbände haben. Aber das ist natürlich nur der erste Schritt. Unser Auftrag ist es jetzt mittel- und langfristig, die Partei auch in der Fläche wieder zu stärken. Und wir haben da tolle Leute. Wir haben da Menschen, die seit Jahrzehnten ihr Gesicht für uns hinhalten, die Infostände machen, die in der Kommunalpolitik aktiv sind. Denen wurden ja jahrelang wirklich Stöcke zwischen die Beine geschmissen. Und über diesen Punkt sind wir jetzt hinweg. Also manchmal kann ja auch eine Trennung durchaus was Positives mit sich bringen. Und die können wir jetzt wieder stärken. Zum Beispiel auch, indem wir unsere Sozialberatung ausbauen, indem wir jetzt eine Partei sind, auf Bundesebene eine Fraktion sind, wo unsere Genossinnen und Genossen in der Fläche sagen können, hey, das haben die geleistet, dieses Thema haben die gesetzt, damit kann man doch mal vorangehen.
Aber bricht nicht jetzt auch wieder dieser alte Konflikt tatsächlich ein bisschen auf mit den jungen neuen Wählern, mit dem ihnen gerecht werden wollen, an dem die Linke ja so oft sich schon selbst zerfleischt hat tatsächlich? Feminismus versus Klassenkampf.
Da gibt es kein Gegen. Es gibt keinen Haupt- und Nebenwiderspruch. Das gehört zusammen, das ist vollkommen klar. Und da gibt es auch keine Debatten. Das Spannende ist ja, dass wir als Partei ein Programm vertreten, was 95% der Bevölkerung ja vertritt, was deren Leben besser macht. Und von daher sind natürlich verschiedene Positionen umstritten, auch in einer Partei. Aber ich sage es nochmal, wir sind ja keine Sekte. Ich will ja, dass unsere Mitglieder diskutieren. Ich will ja, dass wir den richtigen Weg finden. Ich will ja, dass wir uns mit den Realitäten auseinandersetzen und dafür gemeinsame Lösungen finden. Dass man da nicht immer alle mitnehmen kann, dass es niemals eine 100% Überschneidung gibt, das ist ja klar. Sonst müsste man ein eigenes Bündnis gründen und das nach sich benennen vielleicht. Dann kommt man da an der Stelle vielleicht weiter. Aber ich finde es einfach wichtig, es gibt eine Meinung, es gibt ein Partei- und ein Wahlprogramm, hinter dem stehen wir, mit dem sind wir gewählt worden, das vertreten wir. Aber es gibt natürlich Positionen, die man hat, die man kommunizieren kann. Also da ist ja das Lieblingsbeispiel immer das Thema Waffenlieferung. Ne? Was Bodo Ramelow zum Beispiel sagt, er fände, das wäre besser gewesen, das zu tun. Und das ist auch sein gutes Recht, das so zu kommunizieren, weil es seine Meinung ist. Und für diese Meinung kann er auch in der Partei kämpfen. Aber am Ende, sowohl als Ministerpräsident als auch hier als Abgeordneter, wird er die Meinung der Partei vertreten. Und das ist es doch, worum es geht. Und es ist ja nicht so, dass wir die einzige Partei sind, die um die richtigen Lösungen ringt. Ich finde es ja gut, dass wir das machen, sondern auch in anderen Parteien gibt es natürlich Differenzen an zentralen Fragen.
So bei der Linken fallen sie manchmal besonders hart aus, ehrlicherweise.
Naja, da gut, da gab es ja auch ein gewisses Geschäftsmodell, die eigene Partei aus dem Inneren heraus anzugreifen. Das sieht ja jetzt durchaus anders aus.
Genau, das ist ja eigentlich die Frage. Also es gab ja vorher die Diskussion, sage ich mal, ich habe ja auch viel über das BSW berichtet und die Gender-Sternchen-Debatte sozusagen, wo sich der Wagenknecht-Flügel stark abgegrenzt hat. Haben Sie eine Sorge, dass durch diese urbane Wählerschaft und jung und weiblich vielleicht einige ihrer Mitglieder dann nicht mitgenommen fühlen und sich sowas wiederholen kann? Oder sagen Sie, das ist die Gefahr sehen Sie in diesem Fall jetzt nicht?
Ja, wer hat denn die Gender-Sternchen-Debatte immer geführt? Das war AfD, FDP, Union, BSW. Also wirklich mit so einem Quatsch beschäftigen wir uns ja nur, wenn wir es müssen, also wenn wir diese Anträge dann vorgelegt bekommen. Worum es uns geht, ist ganz klar soziale Gerechtigkeit. Und auch Feminismus, auch Queerpolitik, das sind soziale Fragen im Kern, weil es um Verteilung geht, weil es darum geht, wer die gleichen Chancen und Möglichkeiten hat. Und von daher, ich war jetzt gerade bei der Mitgliederversammlung in meinem Kreisverband Osnabrück, liebe Grüße dahin, da waren über 40 Leute. Die Hälfte davon ist dieses Jahr eingetreten. Viele junge Menschen, aber eben auch viele ältere Genossen und Genossinnen. Und die haben wunderbar zusammengearbeitet an Themen wie zum Beispiel Wohnen, am Thema Bildung, aber auch am Thema Vorbereitung des Christopher Street Day. Für den bin ich ja Schirmherrin in Osnabrück nebenbei, was mich sehr glücklich macht. Und da gibt es diese Probleme, die jetzt alle so gerne heraufbeschwören wollen, einfach nicht, wenn man an Inhalten zusammenarbeitet.
Okay, also Sie sehen da keine neue Zerreißprobe für die Partei, weil sich so ein bisschen die Struktur ändert gerade.
Ich sehe, dass es da eine Menge Diskussionsbedarf gibt, dass wir auch schauen müssen, wie wir diese ganzen neuen Mitglieder integrieren können, wie wir ihnen gerecht werden, wie wir verschiedene Vorstellungen und Forderungen und Prioritätensetzungen miteinander verknüpfen können. Aber ich sag mal so, also was wir die letzten Jahre ertragen und erduldet haben und auch geleistet haben, wir haben jetzt ein ganz anderes Spielfeld, vor dem wir stehen, ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Solidarität und ein ganz anderes Miteinander. Vielleicht war es auch der Punkt, wo man wirklich am Boden war, wo man dann aber aus Trotz gesagt hat, wir lassen uns weder von außen noch von innen kaputt machen, sondern wir stehen jetzt zusammen. Natürlich wird es da auch weiterhin zu Diskussionen kommen. Also wie gesagt, es wäre vermessen zu behaupten, es ist jetzt alles Liebe und Sonnenschein. Ja, aber die Frage ist doch, wie führt man diese Diskussion und was kommt am Ende dabei raus? Und da bin ich wirklich optimistisch, dass wir jetzt einen guten Weg gehen können.
Ihnen ist im Wahlkampf was gelungen, was vorher vor allen Dingen der AfD gelungen ist, nämlich auf TikTok erfolgreich zu sein, auch da eben eine sehr junge Zielgruppe zu erreichen. Die Plattform ist aber ja umstritten, sowohl in Inhalt, Aufbau als auch wem sie gehört. Was sind Ihre Tipps vielleicht auch für Kollegen? Wo setzen Sie sich selbst in Ihren Inhalten Grenzen? Gibt es für Sie nicht nur eine Do-Liste, sondern vielleicht auch eine Don't-Liste?
Also wir waren, also jetzt konkret mein Team und ich, nicht erst im Wahlkampf erfolgreich, sondern auch schon vorher. Wir haben explizit, als ich 2021 eingezogen bin in den Bundestag, gesagt, wir wollen auch auf TikTok präsent sein, wir wollen in die sozialen Medien, also auch zu Instagram, zu Twitter oder X damals, da bin ich ja jetzt weg, ich bin jetzt bei Blue Sky, weil wir die Menschen auch da erreichen wollen. So, und das hat sich jetzt natürlich ausgezahlt. Und natürlich ist TikTok umstritten, genauso umstritten sind Facebook, Instagram und alle anderen, die dahinter hängen, weil das Problem ist ja, dass diese Konzerne Daten abgreifen und dass das nicht vernünftig reguliert wird. Also Stichwort Digital Service Act in der Europäischen Union. Also das nochmal ein Thema, an das man sowieso rangehen müsste. Aber um an die Frage ranzugehen, wir sagen ganz klar, unser Ziel ist es, Politik einfach verständlich zu machen. Also Politik ist oft unnötig kompliziert, bürokratisch langweilig und wir wollen klar sagen, worum geht's hier eigentlich, warum ist das für dich wichtig, was kritisieren wir, was ist unsere Position, was können wir gemeinsam erreichen. Und das machen wir, und das ist was ganz Verrücktes, mit Fakten. Also wir können alles, was wir erzählen, auch belegen. Es ist zwar provokant, das finde ich, muss es auch sein, das soll es auch sein, aber ich kann überall Studien, ich kann die Anträge vorlegen, die Programme vorlegen, ich kann Artikel zeigen, ich kann Ausschnitte dazu packen, und das tun wir auch. Also die Leute können sich auch weitergehend informieren, wenn sie unsere Videos schauen, und das ist der große Unterschied. Das macht es natürlich auch etwas schwieriger, weil wenn man als AfD einfach lügt und irgendwas erfindet, dann kann man natürlich seine Meinung nochmal ganz anders untermauern, aber genau das wollen wir natürlich auch stellen und genau da wollen wir uns abgrenzen.
Aus eigener Erfahrung, auch aus Erfahrung an Schulen, an denen ich häufig bin, kriege ich mit, also wie groß die Rolle der AfD in den vergangenen Jahren war, wie viele Jugendliche tatsächlich dahin tendiert haben, die jetzt plötzlich tatsächlich dann zu Linken zum Beispiel tendiert haben, also ja politisch eigentlich deutlich entfernt von der AfD. Man sieht, wie leicht beeinflussbar diese Jugendlichen sind. Auf der einen Seite für Manipulation, auf der anderen Seite dann auch für andere, für zum Beispiel ihre Inhalte, die sie dort jetzt verbreitet haben und dort aktiv waren. Wie gehen Sie mit dieser Rolle und mit dieser Verantwortung, die man hat, wenn man so leicht Jugendliche, die noch sehr steuerbar sind, dort dann auch so ein bisschen steuert? Das ist ja schon eine Riesenverantwortung, die Sie da haben.
Also ich komme aus der Jugendhilfe und ich muss an der Stelle wirklich mal ganz massiv widersprechen, wenn man das jetzt gerade so framet, dass besonders Jugendliche leicht zu beeinflussen oder zu manipulieren sind. Also ich erlebe das in allen Altersklassen, dass Menschen sich mit Inhalten nicht intensiv auseinandersetzen, Sachen nicht kontrollieren, keine Quellen prüfen und dann einfach das glauben, was ihnen vorgesetzt wird. Ich finde das immer total schwierig, sage ich ganz deutlich an der Stelle, das gerade auf junge Menschen zu fokussieren. Der Unterschied ist doch, wer redet denn mit diesen jungen Menschen? So. Diese jungen Menschen, damit fängt es ja schon an. Die AfD hat es klug gemacht damals vor vielen Jahren, die FDP übrigens auch. Die sind ja dann im vorletzten Wahlkampf vor allen Dingen auch über die sozialen Medien gegangen, haben dort ihre Inhalte präsentiert und haben gesagt, hey, das ist unser Ansatz, davon wollen wir euch überzeugen. Und das ist doch der große Unterschied. Rede ich mit den Menschen, frage ich sie auch, was sie wollen, zeige ihnen, wie sie das erreichen können, oder tue ich das nicht? Und das unterscheidet uns an der Stelle. Aber was natürlich unser Ansatz ist, ist gerade jungen Leuten zu sagen, hey, ich rede nicht nur, ich höre euch zu, ich will eure Probleme mitnehmen und ich will sie mit euch gemeinsam verändern.
Ich würde gerne noch einmal nachfragen. Sie haben eben gesagt, dass Sie X verlassen haben, auf TikTok aber weiterhin aktiv sind. Warum X nicht?
Weil ich das nicht mehr ertrage, seit Elon Musk das übernommen hat. Ich finde das eine absolute Katastrophe. Es wird nichts moderiert. Diese Kommentare sind wirklich menschenverachtend. Ich werde da bedroht und beleidigt auf eine Art und Weise, wo ich sage, das tue ich mir nicht mehr an. Also es gibt so einen Punkt, wo ich auch das Gefühl habe, es sind keine Diskussionen an dieser Stelle mehr möglich. Und da hat sich mit Blue Sky beispielsweise ein anderer Anbieter entwickelt. Ich bin auch absolut dafür, dass die Europäische Union eigene soziale Netzwerke aufbaut. Ich wäre froh, wenn wir von denen, die es jetzt gibt, nicht mehr abhängig wären. Leider ist das bisher noch nicht passiert. Das ist ein Ziel auch von uns Linken. Aber ich muss natürlich auch entscheiden, wo ich welche Ressourcen einsetze. Und da sind für mich eben Instagram, TikTok, Blue Sky die besseren Optionen, ohne jetzt hier irgendwie Werbung machen zu wollen. Das ist einfach eine persönliche Entscheidung, die andere natürlich anders fällen. Also meine Parteivorsitzende ist ja zum Beispiel auch noch bei X. Man kann sich auch einteilen.
Frau Reicheneck, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie in unseren Podcast gekommen sind, dass Sie heute unser Gast waren. Wir wollen uns auch bedanken bei Arno Wölk, der für uns heute diese Sendung produziert hat. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffen wir, da hat dieses Gespräch gefallen. Falls ja, dann empfehlen Sie den Tagesanbruch-Podcast gerne weiter in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich sage einmal herzlichen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank, Frau Reicheneck.
Vielen Dank.